Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias aus dem ersten Korintherbrief im zweiten Kapitel. Wir wollen uns dazu bitte erheben. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth: Auch ich, liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Herr, nun schenk uns diesen deinen Geist, dass wir dich erkennen, dass wir recht hören und auch tun. Amen. Nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen gerade ein Stück, wie ich finde, recht komplizierter Argumentation des Apostels Paulus vorgelesen. Und kompliziert wird es ja immer dann, wenn es Streit gibt. Dann wird scharfzüngig und mit äußerster Anstrengung der Vernunft geredet und formuliert, gestritten und auch verteidigt. Und genauso ist es auch hier. Es gab Streit in der Gemeinde in Korinth, Streit um den Apostel Paulus und seine Predigten. Eigentlich ist es ja gut, wenn eine Predigt dazu beiträgt, dass wir zu Diskussionen angeregt werden, uns darüber unterhalten. Aber wenn es darüber zu Streit und auch zu Entzweiungen kommt, dann liegt darin eine große Gefahr für die Gemeinde, und darum geht es hier in diesen Worten des Apostels Paulus. Denn in Korinth war es genau dazu gekommen. Der Streit hatte zu Entzweiungen, ja, zu regelrechten Lagerbildungen geführt. Hintergrund ist, dass neben Paulus natürlich noch ein paar ganz andere in Korinth auftraten und predigten. Und ich denke, wir kennen das ja hier auch ganz gut. Auf den Kanzeln der Christusgemeinde Schlitzerland stehen regelmäßig ganz verschiedene Menschen. Und dann fängt man an zu vergleichen. Das ist auch an sich überhaupt nichts Schlimmes und ist auch gar nicht zu verhindern. Aber wenn das dann zu Spaltungen und Parteien in der Gemeinde führt, dann ist das bedenklich. Nun war es bei Paulus wohl auch so, dass seine Predigten nicht so rhetorische Meisterleistungen waren. Wir sehen das ja schon an seinen Briefen, wie kompliziert er denkt und schreibt. Und dann fand er wohl oft nicht so den richtigen Ton und die richtige Sprache für seine Zuhörer. Außerdem wirkte er im Vergleich zu den philosophisch und rhetorisch gut geschulten Predigern wohl eher unsicher, vielleicht sogar etwas gehemmt. Mancher Ausleger vermutet sogar, dass er vielleicht einen leichten Sprachfehler hatte. Paulus selbst weiß darum. Er fühlt sich aber mit der Gemeinde in Korinth, die er selbst vor einigen Jahren gegründet hatte, sehr verbunden. Er hatte ja dort auch einige Zeit gelebt, über ein Jahr. Und deshalb wagt er ein offenes und ehrliches Wort zu den Schwestern und Brüdern. Und er sagt: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und das meint Paulus auch ganz genau so. In Schwachheit, in Furcht, ja, mit regelrechtem Zittern. Aber Paulus sieht den Grund für seine Furcht und sein Zittern in Korinth nicht nur in seinen eigenen und persönlichen Defiziten, sondern er sieht den Grund für seine Furcht und sein Zittern vor allem in der Sache selbst, um die es geht, die er zu verkündigen hat. Denn was er den Menschen zu sagen hat, das ist zunächst einmal, wie er es wenig vorher schreibt, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine echte Dummheit. Es geht eigentlich um das Scheitern des Sohnes Gottes unter dem Zugriff der Mächtigen im Lande. Wie sollte das eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft sein, die Menschen ermutigt und zur Nachfolge Jesu einlädt? Einem, der doch ganz offenbar gescheitert war, der nichts auszurichten hatte gegen die Macht der Mächtigen, der all seine Wunderkraft, wie wir sie bei der Hochzeit zu Kana gesehen haben, ja überhaupt nicht eingesetzt hat, um sein Leben voranzubringen, um das durchzusetzen, wofür er stand. Paulus kommt aus diesem Dilemma nicht heraus, weil sich hier etwas gegen unseren gesunden Menschenverstand und gegen auch alle Lebenserfahrung sperrt. Wie kann Paulus und wie können wir überhaupt denn angemessen von dem Geheimnis des Glaubens überzeugend reden? Das ist doch so geheimnisvoll, dass ich es eigentlich überhaupt nicht jemandem erklären kann. Es geht gar nicht darum, wer rhetorisch besser drauf ist, wer die kreativeren Redewendungen und besseren Beispiele bringt, sondern es geht um etwas, das kein Prediger, ja und noch nicht einmal der Apostel Paulus selbst, in seiner Hand hat. Es geht darum, dass Gottes Geist und Gottes Kraft wirkt. Nur darum geht es, dass eine Predigt zu einem Weg wird, auf dem Gott das Leben eines Menschen erreicht. Niemand, auch ich, kann das nicht machen. Der Mensch auf der Kanzel mit seinen Vorzügen und Schwächen ist fast egal. Keiner soll den Fehler begehen und sich auf diesen oder jenen berufen, sondern was Gott unter der Wirkung seines Geistes dir heute sagt und was Gott mit seiner Kraft dir heute in dein Herz schreibt und dort auch heute verändert. Darum geht es. Es geht darum, dass wir unseren Verstand in die Hände Gottes legen können und von ihm das Verstehen unseres Glaubens, aber auch unseres Lebens erwarten und empfangen. Niemand soll seinen Verstand in die Hände dieser oder jener Argumentation, in die Hände dieser oder jener Wissenschaft, in die Hände dieser oder jener Ideologie, sondern in die Hände dessen legen, der dir deinen Verstand gegeben hat, der den Verstand überhaupt erfunden und geschaffen hat, der dir den Verstand gegeben hat, damit du den Weg des Lebens, den Weg Gottes mit dir finden und gehen kannst. Nun ist es doch eine spannende Frage: Wie kann ich denn meinen Verstand in die Hände Gottes legen, den ich ja gar nicht verstehe? Das ist doch alles ziemlich unmöglich, oder? Da gibt es eine riesige Kluft zwischen dem, was ich verstehen kann, und dem, was mir von Gott erzählt wird. Wir haben das eben in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana ja sehr, sehr schön erlebt. wie die Menschen fragen, wie hängt das denn jetzt zusammen? Warum machst du das so und nicht anders? Wie ist das zum Beispiel mit dem Herrn der Welt angesichts der Grausamkeiten der täglichen Nachrichten aus den Kriegsgebieten, den Hungerländern, den Naturkatastrophen? Wie ist das zum Beispiel mit der heiligen christlichen Kirche, zu der wir uns eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben, dem Leib Jesu Christi und unserer offenbaren Zerstrittenheit und Trennung in der Kirche? Wie ist das zum Beispiel mit der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist und unserer Lieblosigkeit zu unserem Nachbarn und Kollegen? Wie ist das zum Beispiel mit dem Segen und der Bewahrung Gottes in meinem Leben und all den harten Schicksalsschlägen meines Lebens? Das passt doch alles gar nicht zusammen. Ich frage dagegen, wie stellen wir uns denn Gott eigentlich vor, damit er in unsere Köpfe, damit er in unseren Verstand hineinpasst? Etwa als einen an den Himmel gemalten Menschen, der so etwas ist wie die unendliche Steigerung dessen, was gut und edel ist in unserem Leben? Also, wir lieben uns, Gott ist die unendliche Liebe. Wir sind großzügig, Gott ist die unendliche Güte in Person. Ist das Gott? Stellen wir uns Gott so vor? Oder ist Gott vielleicht der Kern alles Guten, der eigentlich in jedem Menschen schlummert, der nur entdeckt und befreit werden muss? Paulus macht hier deutlich, um ein solches Verstehen geht es nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir ein Problem damit haben, den verborgenen Gott zu verstehen und zu erkennen. Es geht um etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Es geht darum, dass ein tiefer Konflikt zwischen Gott und uns steht, der alles Verstehen und Zueinanderkommen verhindert. Ein Konflikt, der gelöst und überwunden werden muss. Das ist der Kern des Problems. Wir kommen mit unserem Verstand und unserem Herzen nicht mit Gott klar und zusammen, weil wir durch einen tiefen, weiten Graben voneinander getrennt sind. Da steht etwas zwischen uns, das ich durch Gedanken und Erklärungen ganz objektiv nicht überwinden lässt. Es ist deshalb überhaupt kein Erklärungsproblem, das wir mit Gott haben, sondern es ist das Problem von unterschiedlichen Orten, von Entfernung und Getrenntsein. Und dieser Konflikt, diese Trennung muss nicht erklärt und verstanden werden, sondern dieser Konflikt und diese Trennung muss eben überwunden werden, beseitigt werden. Die Bibel nennt diesen Graben Sünde. Und sie meint damit nicht nur all die Dinge, die bei uns so Tag aus, Tag ein schieflaufen in unserem Leben, sondern sie meint damit diesen Zustand der Trennung von Gott, der jedes Verstehen und der jedes Erkennen Gottes verhindert. Gott trägt diesen Konflikt im wahrsten Sinne des Wortes aus. Er steht diesen Konflikt durch, führt ihn zum Ende. Und dieses Ende heißt Kreuz und Tod, Auferstehung und Neuanfang. Kein Erklärungsversuch, keine noch so vernünftige Rede von Gott kommt um die Hölle von Karfreitag und den Neuanfang am Ostermorgen herum. Dem Ereignis, an dem Gott die Trennung zwischen sich und uns zuschüttet, indem er sich tief hinunterbeugt unter die Bürde unseres Lebens und uns einen neuen Weg eröffnet. Und wie zeigt sich das in meinem Leben? Wie kommen wir da zueinander, Gott und ich? Paulus zitiert dazu das Alte Testament mit folgenden Worten. Er sagt: Die Erkenntnis Gottes, der Glaube, ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist das Stichwort. Die Liebe zu Gott, von der hier die Rede ist, ist keine Vorleistung von uns, die wir erst einmal bringen müssen, damit Gemeinschaft zwischen Gott und uns entstehen kann, sondern diese Liebe entsteht, sie wird geweckt durch Gottes suchende und den Anfang machende Liebe zu uns. Paulus will sagen, Gott erkennen, an ihn glauben, seine Hilfe entdecken, in seinem Kreuz und seiner Auferstehung tatsächlich einen Trost und auch eine Freude des Lebens zu finden, das läuft nicht über deinen Verstand. Das kann gar nicht über unseren Verstand laufen. Das geht nur in dieser liebevollen Beziehung. Ja, es ist in der Tat eine Liebesbeziehung. Damit können wir es am besten vergleichen. In der Beziehung zweier Liebenden, wenn sie miteinander eines Sinnes werden, sich gegenseitig erkennen und verstehen. Es ist eines der Kennzeichen, denke ich, von jeder Liebesbeziehung, dass man sich versteht. Dass man sich versteht, wo Außenstehende noch überhaupt gar nichts verstanden haben, weil man eben eines Sinnes geworden ist. Weil die Herzen aufeinander bezogen sind, weil die Gedanken aufeinander bezogen sind, weil man den anderen in Beziehung setzt zu allem anderen in meinem Leben. Paulus meint genau das, wenn er von der Kraft und der Erweisung des Heiligen Geistes spricht. Gott schenkt uns seinen Geist, sein Geist berührt und erfüllt unseren Geist. So werden wir eines Sinnes mit ihm und nur so können auch ein Verstehen und ein Glauben, ein Vertrauen und ein Trost Gottes in unserem Leben wachsen. Noch einmal, wir müssen nicht mit unserer Vernunft Gott bewältigen, sondern Gott muss die Distanz zu uns bewältigen, damit eine Beziehung entstehen kann, die mir die Freude eines in Gott geborgenen Lebens beschert. Diese Beziehung ist das Entscheidende. Sie wird nicht alle sehr vernünftigen Fragen meines Lebens irgendwie lösen oder beantworten. Aber diese Beziehung wird mich in all den ungelösten, unbeantworteten Fragen und Problemen meines Lebens tragen und bergen. Diese Beziehung ist ein fester und verlässlicher Rahmen meines Lebens, der durch nichts mehr gesprengt werden kann. Nichts und niemand wird uns das nehmen. Paulus sagt den Korinthern, ich habe nichts anderes gewusst und ich weiß auch sonst nichts anderes zu sagen, als diese Tatsache des Kreuzes Christi, mit dem Gott mein Leben in einen ganz neuen Rahmen, in eine ganz neue Beziehung gestellt hat, bei der es trotz allem bleibt. Und dazu lade ich euch ein, zu dieser Beziehung. Ich lade euch nicht ein, meine Meinung zu übernehmen, meine Weisheiten zu teilen. Ich lade euch nicht ein, schlaue Thesen mit mir zu teilen. Ich lade euch aber ein, die Liebe des gekreuzigten Auferstandenen ernster zu nehmen als alles andere. Dieser Liebe Raum zu geben in deinem Herzen. So möchte ich sie heute herzlich bitten, schließen Sie sich nicht mir oder einem meiner Kollegen an. Schließen Sie sich nicht dieser oder jener kirchlichen Meinungsrichtung an. Schließen Sie sich nicht einer mehr oder weniger einleuchtenden Ideologie an, sondern lassen Sie es zu, dass Gottes Geist in Ihrem Herzen Einzug halten kann, dass Sie eines Sinnes mit Jesus Christus werden und Gottes Liebe das ganze Gefühl ihres Lebens bestimmt und durchdringt. Aus dieser Liebesbeziehung werden Entscheidungen, werden Wege und Erkenntnis Gottes wachsen, die gar nicht mehr unter uns dann trennen können, weil sie eines und dieselbe Mitte, eine und dieselbe Mitte haben, ein und denselben Grund haben, nämlich Jesus Christus in dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.